Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören und sich vielleicht auch am Gespräch beteiligen werden. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema. Ein sehr wichtiges Thema, mit dem man sich aber meistens lieber nicht beschäftigen möchte. Es geht nämlich um sexuelle Gewalt an Kindern. Zahlen sagen, dass in jeder Schulklasse wohl 1-2 Kinder sitzen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde oder wird. Und damit ist natürlich eins klar, sexuelle Gewalt geschieht überall. Sie findet in Familien, in Vereinen, in der Schule oder in der Kirche statt, natürlich auch im Internet. Und deswegen fragen wir uns, wie können wir Kinder schützen? Darüber wollen wir heute reden. Sie können uns anrufen unter unserer Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Gäste. Das sind außer mir Beate Kriechel, die als Betroffene ein Buch veröffentlicht hat, Für immer traumatisiert, Leben nach dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit heißt es. Dankeschön, Frau Kriechel, dass Sie gekommen sind.
Ja, guten Morgen, ich danke Ihnen.
Und Julia Weiler begrüße ich, Diplompsychologin, die seit fast 30 Jahren zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen arbeitet. Seit 2030 Geschäftsführerin des Vereins Innocence in Danger, das ist eine weltweite Organisation gegen Missbrauch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Lassen Sie uns mal, Frau von Weiler, mit dieser Größenordnung, die ich da angegeben habe, beginnen. Wenn tatsächlich in jeder Klasse, in jeder Schulklasse 1-2 betroffene Kinder oder Jugendliche sitzen, dann kennen wir eigentlich jeder jemanden.
Wir alle kennen betroffene Mädchen und Jungen und auch betroffene erwachsene Menschen, ohne dass wir es wissen. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, in aller Regel kennen wir Menschen, die Kinder missbrauchen. Wir kennen Täter und Täterinnen und das ist der Gedanke, den wir überhaupt nicht denken wollen und den müssen wir anfangen zuzulassen.
Was verstehen Sie unter sexueller Gewalt oder worüber reden wir?
Naja, das beginnt beim Übergriff sozusagen. Also wenn ich eine Grenze überschreite, das kann mir aus Versehen passieren. Ich setze mich zu nah an sie, ich berühre sie am Oberschenkel, weil meine Hand falsch fällt. Das ist das, was wir einen Übergriff nennen, bis hin zur wirklich massiven sexuellen Gewalt. Und da sprechen wir dann tatsächlich über körperliche Penetration und sexuelle Handlungen, die an und mit Kindern vorgenommen werden. Das ist eine große Bandbreite. Und deswegen ist es so wichtig, achtsam mit sich und seinen Grenzen umzugehen und vor allen Dingen achtsam mit den Grenzen von Kindern und Jugendlichen umzugehen.
Denn, also das, was Sie gerade gesagt haben, die Hand fällt so zufällig auf den Oberschenkel oder sowas. Wenn das eben nicht zufällig ist und wenn das die Grenze des Kindes überschreitet, dann ist das eben, dann geht das in die Richtung Gewalt.
Genau, die Frage ist immer, mit welcher Absicht tue ich das? Ist meine Absicht, Macht auszuüben, zu dominieren und mich dabei vielleicht auch noch sexuell zu erregen? Oder habe ich unabsichtlich tatsächlich ein Kind an einer doofen Stelle berührt, dann kann ich das auch ganz einfach auflösen und sagen, Mensch, tut mir leid, das war ja total bescheuert, das kommt nicht wieder vor. Dann habe ich es angesprochen und alles ist gut, aber ich kann das bereits benutzen, um Kinder sozusagen in mein Netz zu fangen und diese Übergriffe, also diese Berührungen langsam zu steigern, so zu tun, als wäre das total in Ordnung, als wäre das aus Versehen passiert, aber in Wirklichkeit genieße ich es, das Kind in diese ohnmächtige Rolle zu versetzen. Und ich finde etwas ganz Wichtiges, wir müssen verstehen, dass die sexuelle Handlung ein Machtinstrument ist in diesem Augenblick. Es geht also nicht um eine intime sexuelle Beziehung, wie wir sie unter Erwachsenen haben, sondern es geht darum, Macht und Dominanz auszuüben. Mhm. Und dazu benutze ich die sexuelle Handlung.
Wenn wir uns die Zahlen nochmal vor Augen führen, ich glaube, die WHO spricht davon, dass allein in Deutschland 1 Million Kinder und Jugendliche betroffen sind. Polizeistatistiken sprechen von 14.000 angezeigten Fällen. Das ist ja eine Riesen.
Verrückt, oder? Mhm. Die eine Studie im Auftrag der Bundesregierung hat herausgefunden, dass überhaupt ungefähr nur 1/3 der Betroffenen sich jemals irgendjemandem mitteilen.
Jemals irgendjemandem?
Mhm. Jemals irgendjemandem.
Also lange nicht der Polizei.
Nein. Und nur 1% der Fälle landet bei Polizei oder Jugendämtern. Und dann nehmen wir die polizeiliche Kriminalstatistik, ungefähr 14.000 Betroffene pro Jahr, 1%, dann sind wir bei 1 bis 1,4 Millionen betroffenen Kindern.
Beate Kriechel, Sie haben in Ihrem Buch, was ich eben erwähnt habe, 8 ich glaube, es waren acht, ne? Acht Menschen porträtiert, sieben Frauen, ein Mann, die als Kinder von sexueller Gewalt betroffen waren. Und ich glaube, mich zu erinnern, keine hat Anzeige erstattet. Sind die also alle Dunkelfeld?
Ja, wenn man das so sehen möchte, weil sie keine Anzeige erstattet haben, ja, tatsächlich Dunkelfeld, ja. Und
denn dann kann man das auch erwägen, ne? Und also so ein bisschen gewichten. Also das sind Fälle, die in der Kindheit eben von Gewalt betroffen waren. Wo sind die Taten geschehen?
Also speziell für mein Buch war es tatsächlich so, ich habe ja selbst auch Missbrauch im häuslichen Bereich, im familiären Bereich erlebt. Und ich kenne einfach viele, die das ebenso im familiären, häuslichen Umfeld erlebt haben. Und in dem Buch ist es ja auch fast ausschließlich Fälle aus dem familiären, häuslichen Bereich, genau. Also eine Frau hat berichtet von dem Musiklehrer, aber das gehört ja zum nahen familiären Umfeld. Ansonsten waren es Onkel, Brüder, Tanten, Tante in dem Fall nicht. Also das wurde da nicht thematisiert, aber es kommt natürlich auch vor. Ne, so.
Denn dieses, ich sage jetzt nicht, oder wollte jetzt gerade sagen, das Märchen, aber diese Gestalt, der fremde Mann als Gefahr für das Kind, ist eigentlich vollkommen falsch gewählt, denn ich glaube, jetzt sind 80-90% der Fälle spielen sich im, man sagt, Nahfeld ab.
Also die Zahlen, so kenne ich, kann ich jetzt nicht sagen, ob die so stimmen, und man ist ja auch Dunkelziffer, aber tatsächlich ist es ja eben so, wie gesagt, die Fälle, die ich kenne, sind fast ausschließlich im familiären Bereich, und für mich war das schon immer auch eine komische Herangehensweise, wenn ich gehört habe, so geh nicht mit den Fremden mit oder pass auf vor dem bösen Mann, das ist, so ist es ja meistens einfach nicht, ne? Mhm. Ja.
Sie waren 7, 8 Jahre alt?
Ja, 7, als es begann. Es ging so über ein Jahr, 1,5 Jahre etwa, genau.
Wussten Sie eigentlich, was Ihnen da geschieht?
Nee, also so als Kind hat man da einfach kein, also ich muss natürlich für mich sprechen, ich hatte da kein Bewusstsein darüber noch. Ich habe schon gespürt und gemerkt, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Und so wie Frau von Weiler das ja eben auch geschildert hat, das war so klassisch, das fing ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen an, sondern es gab so Testphasen, das war, ne, ich will es kurz erläutern, das war der damalige Freund meiner Mutter, also bis zu dem Zeitpunkt, bis meine Mutter eine Beziehung mit ihm geführt hat, ja, ein fremder Mann für mich, und da ging das auch schrittweise, ne? Der hat dann ausgetestet, wie weiter gehen kann, und hat geguckt, also bei Tätern ist das ja oft typisch, dass sie genau sowas antesten, wie weit kann ich gehen, wie weit ist das Kind bereit mitzugehen, aber auch reagiert das Umfeld. Mhm. Die sind ja sehr, sehr geschickt darin, das Umfeld zu vernebeln und auch zu verwirren. Und genau, so war das dann eben ganz klassisch, ja.
Das Umfeld, wie reagiert das? Hätte jemandem die Tat auffallen können, die Taten, was da geschieht?
Naja, ich sag mal schon, wie gesagt, es gab ja eine Steigerung, und am Anfang vielleicht nicht, später schon. Also nicht nur bei mir, ich weiß das auch von den anderen, auch die ich interviewt habe. Es gibt im Prinzip kein Kind, wenn es jetzt zu Übergriffen kommt, was sich nicht verändert. Auch ich habe mich damals sehr verändert. Ne? Ich war vorher so das Mädchen, was so fröhlich durchs Dorf gehüpft ist. Und ich bin wesentlich ruhiger geworden. Ich bin schlechter geworden in der Schule. Ich habe wieder angefangen, ins Bett zu machen. Also es gibt bei jedem Missbrauch gibt es Anzeichen, sage ich jetzt mal. Also ich kenne keinen Fall, wo es keine Anzeichen gibt. Man hätte was merken können. Die Frage ist nur, das war ja in den 70er Jahren, und ich bin auch davon überzeugt, dass jemand gemerkt hat, dass ich mich verändert habe. Es geht ja gar nicht anders. Nur damals hat man die Schlussfolgerung einfach nicht gezogen. Ne? So.
Frau von Weiler, Sie nicken. Mhm. Zieht man die Schlussfolgerung heute schon anders?
Ich hoffe, man zieht sie heute ein bisschen früher. Wir müssen uns aber klar machen, das ist genau das, was ich eingangs sagte. Wir alle wollen uns nicht vorstellen, dass wir Täter oder Täterinnen kennen. Ja. Wir wollen uns nicht vorstellen, dass das unser neuer Lebenspartner ist oder der Nachbar, der hier gerade eingezogen ist, oder die Musiklehrerin, die Nachhilfe anbietet oder so. Das ist uns sehr fern. Das heißt, wir schieben diese Idee erstmal weg und hören nicht gut zu. Und ich bin total bei Frau Kriechel. Kinder verändern sich. Wir wissen nicht immer, warum. Das heißt also, wenn ich ein Kind kenne und merke, es verändert sich, und manchmal merke ich das sofort, manchmal merke ich es aber auch erst schleichend, und dann stelle ich plötzlich fest, die ist ja seit einem Jahr irgendwie so ganz anders geworden, dann ist es wichtig, dem zu folgen und sich zu fragen, wieso verändert sich mein Kind, was ist da los? Und wenn ich dann anfange, Gewalt oder sexuelle Gewalt zu vermuten, dann ist es wichtig, weder hysterisch durch die Gegend zu rennen, noch zu bagatellisieren, sondern dann ist es eben extrem wichtig, sich Hilfe zu holen, sich zu sortieren. Wir haben jetzt großartigerweise sowas wie das Hilfetelefon sexueller Missbrauch der Bundesregierung. Das war in den 70er Jahren noch weit entfernt. Also holen Sie sich Hilfe, bleiben Sie mit der Idee nicht alleine und schieben Sie sie bitte nicht weg.
Vielleicht sagen wir jetzt an dieser Stelle gleich mal die Telefonnummer. Das ist die 0800 2255530. Das ist das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Haben wir uns vorgenommen, dass wir das immer mal hier in die Sendung einstreuen. Mhm. Kann man ja nicht oft genug sagen. Sie sagen, haben eins gesagt, erstmal zuhören. Weil ich meine, wenn sich ein Kind, wenn ich mich als Erzieherin, wenn ich merke, das Kind verändert sich, ist ja vielleicht auch nicht nur die Familie, die das merkt, sondern eben Erzieherin, was weiß ich, Trainer beim Fußball merkt, Mensch, die war doch immer ganz anders. Kann ja auch sein, beispielsweise die Oma ist gestorben und war der große Bezugspunkt. Mhm. Also erstmal das Kind überhaupt fragen, was ist los mit dir?
Ja, Frau Kriechel, also ich versuche das mal aus meiner Sicht mit 7 oder 8, wenn mich damals jemand gefragt hätte, was ist denn los mit dir?
Warum
ich hätte
bist du nicht mehr so fröhlich?
Ja, ich hätte das so nicht benennen können. Also mit 7 und 8 hatte ich ja auch keine Worte dafür. Ne? So, ich wusste ja nicht, was, wie gesagt, Sexualität, natürlich habe ich da vielleicht schon erste Ideen gehabt und ich habe ja auch einen älteren Bruder und mit Kindern, es gibt ja, da tauscht man sich aus, aber hätte mich ein Erwachsener gefragt, was ist los mit dir, warum bist du so? Zum einen hätte ich keine Worte dafür gehabt, aber es war ja auch so, und das ist bei Tätern ja auch sehr häufig, dass die ja sehr darauf achten, dass das, was sie tun, nicht rauskommt. Und da war es eben so, dass der Freund meiner Mutter mir damals gesagt hat, wenn du jemandem was erzählst, dann wird deine Mutter krank, die stirbt, ihr kommt ins Heim. Also das ist ja noch so ein ganz großer Hinderungsgrund. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, wie von Frau Weiler eben gesagt hat, dass man sich erstmal vorab informiert, sich Rat holt, wie kann man auch mit einem Kind umgehen. Wie gesagt, hätte mich jemand gefragt, ich hätte nicht gesagt, der fasst mich an oder der macht Sachen mit mir, die ich nicht möchte. Ne? So, also nicht im ersten Moment, weil auch einfach noch die Angst dahinter stand, dass meiner Mutter tatsächlich was passiert. Das war real für mich. Ne?
Das Thema sexuelle Gewalt an Kindern ist heute unser Thema. Rufen Sie uns an, beteiligen Sie sich an dem Gespräch unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie gehen Sie in Ihren Familien damit um? Sprechen Sie so ein Thema an? Wie reden Sie mit Ihren Kindern darüber? Oder eben beispielsweise als Trainerin, als Erzieher, wird in Ihrem Verein darüber gesprochen? Thema interessiert uns. Ein Thema, über das man nicht gerne spricht, über das man aber viel natürlicher sprechen sollte, damit es eben immer auch wahrgenommen wird und damit jeder auch sich vielleicht eher traut, etwas zu sagen, was ihm auffällt. Das ist auf jeden Fall die Meinung von Julia von Weiler, die beim Verein Innocence for Danger ist, und auch die Meinung von Beate Kriechel, gelernte Krankenschwester, arbeitet in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hat eben ein Buch geschrieben, Frau Kriechel, Für immer traumatisiert, Leben nach dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Und Sie haben auch eben, das ist sicherlich auch unseren Hörerinnen und Hörern aufgefallen, sehr offen über ihre eigene Betroffenheit gesprochen. War das immer schon so, dass Sie das benennen? Also immer sicherlich nicht. Sie haben ja auch gesagt, wie lange Sie gebraucht haben oder dass Sie als Kind gar nicht drüber sprechen konnten.
Ja, aber jetzt ist auf keinen Fall schon immer so. Also in der Einleitung im Buch schreibe ich jetzt zum Beispiel auch, dass ich mich überhaupt das allererste Mal einer Freundin anvertraut habe. Da war ich schon 16. Da lag der Missbrauch ja schon 7, 8 Jahre zurück, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass das tatsächlich in irgendeiner, damals war mir das noch nicht so bewusst, welche Ausmaße es hat, aber war mir das erste Mal bewusst, dass es Folgen hat. Und dann, also nee, so offen nicht. Also ich habe Freundinnen und es ist ein bisschen erstaunlich, ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe im Laufe der Zeit einfach unheimlich viele Menschen kennengelernt, die selbst betroffen waren. Und als ich mit meinem Sohn zum Beispiel über das Buch gesprochen habe und auch erzählt habe, da und da und da kenne ich jemanden und es sind auch Freundinnen betroffen, hat er so zum Beispiel den Satz gesagt, hast du dir deine Freundin danach ausgesucht? Also das war so ein bisschen so ein Erstaunen.
Weil es so viele.
Ja, und genau das habe ich ihm dann gesagt. Ich, nee, es gibt einfach so viele und es hat sich dann im Laufe der Zeit rausgestellt. So, und dann war es dann aber auch so, dass wir haben uns da nicht öffentlich in ein Café gesetzt und drüber gesprochen. Das war dann sehr privater, sehr intimer Bereich, wo man sich immer wieder drüber unterhalten hat. Und was ja auch ist, ich hatte ja vor 10 Jahren schon mal überlegt, das Buch zu veröffentlichen und damals hätte ich das auf keinen Fall unter meinem Namen gemacht. Ne?
Was hat sich verändert, dass Sie das jetzt
Also zum einen habe ich mich verändert, dass ich so das Gefühl habe, ich kann da jetzt stärker auch mit umgehen und auch dazu stehen, dass das so ist. Also das allein, ich merke das gerade selbst, wenn ich das sage, ich kann dazu stehen. Das spiegelt schon das wider, was so ein bisschen dahinter steckt. Also meine Befürchtung war einfach, und das hat mit einer öffentlichen Wahrnehmung von Betroffenen auch zu tun, die viele auch tatsächlich real erleben. Die Befürchtung war eben, dass man in so Schubladen gesteckt wird. Es gibt ein bestimmtes Bild, wie Betroffene von Missbrauch zu sein haben. Sie sind Opfer, sind nicht lebensfähig, werden nicht ernst genommen. Ich meine, ich möchte dazu sagen, es ist ja tatsächlich so, dass viele, viele es leider nicht schaffen. Ich habe einen langen therapeutischen Prozess hinter mir mit insgesamt 10 Jahren Therapie. Und wie gesagt, das hängt zum einen mit dem Bild zusammen, was man so von Betroffenen hat. Und es war und ist ja bis heute auch leider oft noch so, dass auch Erwachsenen betroffen nicht geglaubt wird. Dass indirekt durch Fragen vielleicht tatsächlich auch ihnen die Schuld gegeben wird. Das merke ich halt durch viele Fragen und Fragestellungen. Oder, was für viele überhaupt nicht einsichtig ist, das ist jetzt schon so lange her. Warum jetzt? So traumatisiert kann sie ja gar nicht gewesen sein oder sein, dass sie jetzt erst damit an die Öffentlichkeit geht.
Und sich dazwischen ein frohes Leben geführt hat.
Ja, ich glaub, das auch noch. Das ist die am meisten die Frage, die wirklich am schwierigsten, glaube ich, ist zu verstehen. Dass, wenn ich heute hier sitze und wenn ich das Buch schreibe und wenn ich darüber offen spreche, wie wir das eingangs ja auch schon gesagt haben, wir kennen jemanden, mir sieht man das ja nicht an und man merkt das auch nicht. Aber ich habe mir auch schon mal die Frage gefallen lassen müssen, es kann ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn es dir heute nicht so gut geht. Ne? Mhm. Das waren alles Gründe, warum ich vor 10 Jahren noch gesagt habe, nein, auf keinen Fall unter meinem Namen.
Frau von Walle, das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die Sie aus der Praxis in dem Verein kennen.
Also Betroffene haben vollkommen zu Recht die Sorge, dass sich der Blick der anderen auf sie verändert, sobald sie das öffentlich machen. Das ist so. Das ist ein Stigma. Ja. Es ist ein gigantisches Stigma, mit dem sie belegt werden. Und das Verrückte daran ist, dass auf einmal alles nur noch durch diese Brille angeguckt wird. Also jede Gefühlsregung, jeder schlechte Tag, jedes Überschwängliche, was auch immer, es wird alles darauf reduziert. Und das ist schlecht. Keiner von uns möchte immer nur auf eine Sache reduziert werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir vergessen, dass jeder Mensch totales Recht hat, sich zu überlegen, wem er was, wann und wie von sich mitteilt. Das gilt ganz besonders natürlich für eine traumatisierende Lebenserfahrung. Da ist ja ein Teil der Kontrolle, die ich zurückgewinnen kann, ist doch bitte für mich zu entscheiden, wann ich wem was von mir mitteile und was nicht. Und das Dritte ist, wir müssen lernen als Gesellschaft, das haben Sie eben schon so schön gesagt, selbstverständlich über diese Themen zu sprechen. Wir als Erwachsene müssen die Tür für die Kinder öffnen. Wenn Frau Kriechel damals jemand gesagt hätte, es gibt das und Menschen fassen dich doof an und das gefällt dir nicht und das ist aber ganz schwierig, dann hätte sie gewusst, es gibt diesen Menschen, der irgendwie kapiert, was da mit mir los ist, dem ich vielleicht irgendwas andeuten kann. Vielleicht hätte sie sich auch dafür nicht entscheiden können damals. Und ich finde, wir müssen mit der Tatsache umgehen doch endlich, und zwar offen umgehen, dass mindestens jedes vierte Mädchen und mindestens jeder siebte Junge in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt. Das heißt, mindestens jede vierte Frau, mindestens jeder siebte Mann irgendwelche solche Erfahrungen mit sich rumträgt. Und dann wissen wir schon, dass wir alle solche Menschen kennen.
Sexuelle Gewalt, unser Thema heute, rufen Sie an unter 0800 2254 2254. Das hat getan Isabel Nitto-Dietrich. Ich grüße Sie, Frau Nitto-Dietrich.
Hallo, schönen guten Morgen.
Schönen Danke guten Morgen. Für Einschalten. Was wollen Sie uns zum Thema sagen? Wie gehen Sie
damit um? Was ich gerade der Kollegin schon am Telefon gesagt habe, also zu meiner Person, ich bin Psychologin in Köln und arbeite an einer großen Schule mit jungen Erwachsenen. Das ist eben so, dass ich da die Erfahrung seit Jahren mache, dass mir erstmalig betroffene junge Frauen, ich sage jetzt zwischen 17 und 25, von einem Missbrauch berichten. Und das meiner Meinung nach liegt daran, dass ich dort quasi anonymisiert arbeite. Ich muss nicht der Krankenkasse einen Bericht abliefern, so wie das ja bei den Beratungsstellen auch ist. Das heißt, sie können ganz heimlich in meinen Raum kommen, heimlich wieder raus. Es bekommt eigentlich keiner mit. Und es ist einfach erschreckend, wie lange Menschen oder Frauen damit leben und es dann erstmalig aus ihnen rausbricht. Und ich kann aus der Arbeit einfach nur sagen, dass 100%ig immer irgendwelche Signale gegeben wurden. Es wird mir auch so geschildert von den betroffenen Personen. Und ich mir wirklich oft die Fragen stelle, wieder die Vertrauensbasis der Eltern zu den Kindern ist. Also die Frage, die werde ich mir, glaube ich, nie beantworten können. Das heißt, wenn mir mein Kind Signale gibt, dass ich das einfach abtue oder dass ich da nicht mehr reingehe und das ernst nehme und nachhöre. Ja. Und dass meine, dass die Angst der Eltern vor, ja, etwas falsch zu machen oder jemandem Unrecht zu tun oder vielleicht selbst beschmutzt zu werden durch so eine Realität anscheinend größer ist, als das Kind zu schützen. Die Frage, die steht bei mir ganz oben, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, ne, das würde ja auch quasi auf das Elternhaus was bringen. Also das, es geht ja durch alle sozialen Schichten. Das ist ja nichts, was nur die,
das, das müssen wir auf jeden Fall betonen. Es geht wirklich durch alle sozialen Schichten, das, durch alle Altersschichten, die betroffen sind. Ich würde Sie gerne zu Ihrem Berufsalltag noch fragen. Sie sind Psychologin an einer Schule und sind für quasi alle Fälle offen. Und da werden Sie konfrontiert mit vielen jungen Menschen, die Ihnen dann dieses zum allerersten Mal erzählen. Weil Sie meinten,
ich bin für alle Ansprechpartner, die dort an, zur Schule gehen, natürlich nicht nur zu diesem Thema, was wir heute besprechen, sondern zu allen Themen, die mit der Psyche zu tun haben, ganz genau. Und auch für die Lehrer bin ich Ansprechpartnerin, wenn irgendwelche Fälle vorliegen. Ich werde von einer Stiftung bezahlt, das heißt, regulär würde es mich da ja gar nicht geben. Psychologen gibt es ja in der Regel nicht an Schulen. Zumindest gibt es den schulpsychologischen Dienst, aber da ist ja nicht so eine hohe Verfügbarkeit und es ist auch immer wieder nochmal so eine Instanz. Ja?
Heißt das, also Ihre Schule ist da sehr offen, was dieses Thema angeht? Weil wir reden ja über Schutz. Also ist da geht es ja auch um Schutzpläne, um überhaupt Handlungsoptionen, die sich eine Schule aufmacht und sich überhaupt erstmal mit diesem Thema beschäftigt. Da zählt Ihre dazu.
Das kann man so nicht sagen, weil bei uns ja nur erwachsene Schüler sind. Mhm. Es gibt ja hier, wir haben ja keine Kinder, das heißt, das sind ja alles erwachsene Menschen, die dort zur Schule gehen, ab 17 bis aufwärts, eine ganz spezielle Schule, ich möchte auch nicht jetzt mehr zu sagen. Mhm. Und von da ist es eine besondere Situation. Aber da geht es dann immer darum, wie gehe ich damit um, vermittle ich die weiter, oftmals möchten die das wiederum aber auch nicht. Also ich habe vielleicht in den ganzen Jahren zwei Frauen gehabt, die das bei der Polizei angezeigt haben.
Zwei Frauen, die das angezeigt haben.
Mhm. Keine weitere. Alle anderen wollten, dass ich das niemandem erzähle, dass es unter uns bleibt, was ja auch dann der Fall natürlich ist. Mhm. Und das war für mich wichtig, das nochmal zu sagen. Und was mein Plädoyer ist, dass Eltern bitte ihren Kindern einfach mehr vertrauen und vielleicht sich auch weniger selbst schämen oder Angst haben, dass da irgendwas kommt, was sie nicht aushalten, weil ich in meinem Umfeld eben auch oft erlebe, dass Eltern so unsicher sind und einfach sagen, nee, du darfst zum Beispiel jetzt nicht auf Facebook, du darfst nicht dies, du darfst nicht das, aber nicht mal erklären, wovor sie eigentlich Angst haben. Ja. Das ist ein großes Problem und das wollte ich noch sagen.
Frau Nieto-Dietrich, Dankeschön. Wie schützen wir Kinder vor sexueller Gewalt? Unser Thema heute, gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und Susanne hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich wurde mit 16 von meinem ersten Freund vergewaltigt. Nach etwa einem Jahr habe ich den Mut gefunden, meinen Eltern davon zu berichten. Die haben einfach gar nicht reagiert. Mein Vater behauptet bis heute, er könne ja nicht sicher wissen, ob ich wirklich vergewaltigt worden sei. Im Nachhinein, schreibt sie dann etwas später, im Nachhinein muss ich sagen, dass die Unfähigkeit, mich jemandem anzuvertrauen, mindestens genauso schlimm war wie die Vergewaltigung selbst. Das war ja so ein bisschen jetzt auch das Thema, was wir vor der Musik hatten, nämlich die Reaktion von Eltern, Frau von Weiler.
Ja, das ist nach wie vor wirklich sehr schockierend. Wir wollen das nicht in unserem Umfeld haben, deswegen schieben wir es weit weg. Und jetzt haben wir gleichzeitig noch diese unsägliche Schuldumkehrdebatte, ja, also ein junges Mädchen probiert sich aus, vielleicht wollte sie es doch heimlich irgendwie, aber hat es nicht gewusst. Das Problem bei sexueller Gewalt, egal ob es zu Kindern oder zu anderen erwachsenen Personen stattfindet, ist, dass meistens nur zwei Personen sich im Raum befinden. Und dann wird plötzlich so eine Geschichte draus, kann ich dir wirklich vertrauen, hat die sich das nicht ausgedacht, um sich irgendeinen Vorteil davon zu verschaffen, um irgendjemanden in irgendeine Ecke zu stellen. Und aus meiner beruflichen Erfahrung, ich mache das jetzt seit 1991, das ist wirklich schon richtig lange, habe ich es genau mit zwei Fällen zu tun gehabt, in denen ich mir nicht sicher sein konnte, ob wirklich sexuelle Gewalt oder schlicht nur Gewalt stattgefunden hatte. Aber es war nie für mich die Frage, hat dieses Kind irgendeine Form von Gewalt erlebt? Und ich finde, als Eltern ist man erstmal für sein Kind da, man hört erstmal zu und dann unterstützt man, wenn man sich Hilfe geholt hat. Und Frau Kriechel hat dazu noch eine Menge mehr zu sagen.
Ja, ich möchte das mit der Familie, das ist alles richtig, aber ich möchte da wirklich nochmal auf die gesellschaftliche Dimension kommen. Also das, auch Eltern leben ja nicht in einem luftleeren Raum und das ist, also was mir einfach wichtig ist und was ich als Betroffene wahrgenommen habe, ich meine, warum reagieren Eltern so? Wieso gibt es das Bild, dass man Betroffene nicht glaubt, dass sie nicht reden können, dass sie nicht reden dürfen? Das hat ja so gesellschaftliche Dimensionen. Und noch eine wichtige Frage, die da drin steckt, ist, warum ist es auch bis heute noch so, dass Täter glauben, und es ist ja tatsächlich auch so tun und zu handeln, dass sie das mit Kindern machen können, ohne dass es Konsequenzen für sie hat. Ja. So. Natürlich ist das fatal, wie jetzt in dem Fall von Susanne, wenn Eltern den Kindern nicht glauben. Wie gesagt, ich möchte aber diese Kette da gerne nochmal aufzeigen. Ne? Warum ist das so schwierig für die Eltern, das zu glauben? Das hat was mit einem öffentlichen Bild zu tun, was wir von Sexualstraftaten
also vielleicht, und Missbrauch auch haben. Und vielleicht muss man einfach bei dieser Mail, also das war eine 16-Jährige, erste Sexualität, der Vater wollte wahrscheinlich sowieso eigentlich ehrlich gesagt auch schambesetzt nicht wissen, was im Bett seiner Tochter passiert und reagiert dann so. Das heißt, viel früher ansetzen, ganz anders über Sexualität und über die eigenen Grenzen sprechen, oder?
Ja, Entschuldigung, aber der Vater sagt ihr ja nicht, ich wollte da nicht hindenken, sondern er sagt ihr, ich kann ja nicht sicher sein, ob das wirklich stimmt. Das ist schon eine andere Aussage. Also damit sagt er ihr eigentlich, ich glaube dir nicht. Und das ist wirklich fatal. Und das ist eine Reaktion, die wahnsinnig viele betroffene Kinder, aber auch Jugendliche haben. Und das hat damit zu tun, ich glaube, es ist einmal die gesellschaftliche Dimension, wirklich zu verstehen, wirklich ehrlich zu begreifen, in jeder Klasse mindestens 2 betroffene Kinder. Und dann wirklich zu begreifen, das heißt, es findet in meinem Umfeld statt. Ich kenne Betroffene und ich kenne Menschen, die das tun. Das wollen wir nicht.
Marina Schulz hat uns angerufen oder ruft uns an. Ich grüße Sie, Frau Schulz.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Meine Schwester wurde vor 20 Jahren von dem Freund ihrer Mutter missbraucht. Sie haben nur den gleichen Vater. Und das war mit Wissen der Mutter natürlich, und das hat ja eben die Psychologin auch gesagt, dass es ganz selten ist, dass sowas wirklich heimlich stattfindet. Und was für mich am belastendsten ist, dass ich immer gefragt wurde, ob ich selber missbraucht wurde, weil es mich so getroffen hat und traurig gemacht hat. Ich war deswegen auch schon in Therapie. Und jetzt, wo ich mich so eingehört habe, hat es mich wieder voll erwischt. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich selber nicht betroffen bin. Und die Frage von Schuld und Vergebung. Meine Schwester hat mittlerweile wieder Kontakt zu ihrer Mutter. Ganz normal. Und ich hatte mich früher auch gut mit ihr verstanden. Aber ich werde halt nie wieder ein Wort mit ihr reden. Ich kann das nicht.
Sie sprechen, Frau Schulz, ein Thema an, nämlich das Umfeld. Wie sehr dieses Wissen auch das Umfeld verändert, oder Frau Kriechel?
Ich meine, ab wann weiß das Umfeld das? Ne? Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, dass ein Kind sich verändert. Also Wissen jetzt in dem Sinne, dass es tatsächlich ausgesprochen ist. Da haben wir die Frage, wird geglaubt, wird nicht geglaubt. Jetzt nochmal auch vielleicht auf die Dimension zurückzukommen mit Mutter, Geschwister. Das ist ja für die auch ganz schwierig. Ich meine, ich war letzte Woche in einem anderen Interview und hat ein Psychologe das so wunderbar erklärt. Ich konnte mir das bis dato nicht anhören, weil das für mich auch immer ein sehr schwieriges Thema war. Was hat meine Mutter gemerkt? Hat sie nicht eingegriffen? Warum nicht? Und er hat es so erklärt, dass es ja auch, ich konnte ihm da gut zuhören. Wie gesagt, das ist für mich auch schwierig, das Thema. Man geht ja jetzt mal davon aus, wenn sich jemand einen neuen Partner sucht. Man geht nicht davon aus, dass er die Kinder missbraucht. Also wenn es nicht Frauen sind, die selbst auch zu Täterinnen werden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Muss man ja aber auch mal erwähnen, dass es das auch gibt. Und das ist auch für die Angehörigen ja sicherlich schwierig, wenn sie das erfahren. Bei mir war das ja tatsächlich so. Ich habe auch meiner Mutter selbst das erste Mal, nachdem ich mich meiner Freundin anvertraut habe, es gab irgendeine Konfliktsituation zu Hause, und das erste Mal ihr das gesagt. Ich kann das aus den und den Gründen nicht, weil damals dein Freund hat. Und ich weiß, dass meine Mutter sehr, sehr entsetzt war in dem Moment. Aber es gab auch bis heute nicht wirklich ein klärendes Gespräch darüber, weil das so ein Tabuthema ist. Meinem Bruder habe ich das vor ein paar Jahren mal erzählt. Der war auch ganz überwältigt einfach so, ne, und konnte sich das gar nicht vorstellen und wusste das auch wohl offensichtlich nicht, ne?
Überwältigt, wie Sie das eben auch geschildert haben, Frau Schulz. Sie konnten Vertraute Ihrer Schwester sein. Sie konnten sich damals die Dinge anhören?
Ja, ich musste. Wir haben noch zwei gemeinsame Brüder. Wir sind alle nur Kinder des Vaters und dann halt, also das sind die Kinder halt von der fremden Frau. Und ich wurde dann nachts von meinem Bruder angerufen. Meine Schwester war damals 11 und ich war 21 und er rief mich an. Ich müsse unbedingt kommen. Und dann ist das da an dem Abend bei denen rausgekommen und die haben dann da die Mutter beschimpft und diesen Freund rausgeschmissen. Und ich wurde hingerufen und bin dann ins Frauenhaus gefahren am nächsten Tag mit meiner Schwester. Und ich glaube, meine Brüder waren auch noch dabei, um erstmal so ein Erstgespräch mit so einer Psychologin. Ich war da überhaupt nicht, also ich war ja nicht drauf eingestellt. Und 21, klar, ich war erwachsen. Und ich war die Vertrauensperson dann, aber wir waren 3 Monate vorher zusammen im Urlaub. Und meine Schwester und ich. Und sie hat halt vorher nie was gesagt. Und es ging über 2 Jahre. Ja, und ich kann jetzt auch, wir haben uns nur an den Wochenenden und Ferien gesehen und ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis. Aber ja, inwieweit, also ich stelle mir jetzt für mich keine Schuldfrage, frage mich aber auch, inwieweit doch die Brüder es vielleicht doch auch gemerkt haben und natürlich die Mutter, die mir gegenüber auch zugegeben hat, dass sie es wusste und so dann, was hätte ich, also ich kam dahin, die stand da im Nachthemd, hatte sich schon übergeben oder war dabei, sich zu übergeben, also die Mutter, und guckt mich dann an und fragt, was hätte ich denn tun sollen? Da hatte ich in dem Augenblick keine Antwort drauf. Ich habe ihr Monate später, habe ich ihr gesagt, dass das für mich überhaupt nicht geht. Und wir haben uns jetzt auch schon mal auf Hochzeiten gesehen. Aber sie weiß halt, dass ich nicht mit ihr rede. Ich kann das nicht. Ja. Also
Frau Schulz, ich glaube, Frau von Waller möchte.
Sie mussten ja in die mütterliche Rolle treten, genau, sozusagen. Und das ist eine wahnsinnige Überforderung. Und ich glaube, es gibt, könnte mir vorstellen, dass leise doch immer wieder die Frage sich einschleicht, hätte ich in irgendwelchen Ferien vielleicht doch irgendwas merken können, hätte Fahrradkette, hätte ich ihr irgendwann mal eine bessere Frage gestellt und so, das ist das eine und wie gut, dass Sie ansprechen, dass die Mutter Ihnen gegenüber gesagt hat, dass sie es wusste, aber nicht wusste, was sie denn machen soll und ich finde, wir müssen sehr genau unterscheiden zwischen tatsächlicher Mitwisserschaft, die gibt es nämlich auch und dann treffen die Partner oder wer auch immer oder die Gesellschaft, das Team, die Schule, die Ideologie, die Wandervogelbewegung treffen eine Entscheidung, sozusagen das große Ganze auf Kosten des Opfers zu beschützen. Das ist eine aktive Mitwisserschaft, die gibt es und ich finde, dass wir die häufig auch verleugnen. Und dann gibt es aber vielleicht das, was bei Frau Kriechel zu Hause stattgefunden hat. Vielleicht kriege ich irgendwas mit, ich merke vielleicht auch, irgendwas ist komisch, aber ich übersetze das für mich nicht, weil das für mich so unvorstellbar ist tatsächlich. Ja, und da, finde ich, muss man unterscheiden. Und ich finde aber trotzdem auch, dass es vollkommen legitim ist zu sagen, diese Mutter, in Ihrem Fall sowieso, Frau Schulz, diese Mutter hatte eine Verantwortung, der sie absolut nicht gerecht geworden ist. Dieses Kind wurde von ihr geopfert sozusagen aus einer Unfähigkeit oder aus was auch immer, müssen wir jetzt gar nicht drüber spekulieren. Und das andere ist die Frage, wie spreche ich das Unaussprechliche an? Selbst heute noch, Frau Kriechel, reflektiert, wie Sie sind, ist es kompliziert, weil Beziehungen zwischen Kindern und Eltern einfach nicht so geradlinig sind. Ja. Und gerade dann, wenn man so eine komplizierte Vergangenheit hat miteinander, ist es schwierig.
Also ich muss dazu sagen, jetzt war ich eben sehr getroffen, das ist ja nun auch lange her. Meine Freundin, die wissen das alle und mit denen habe ich da auch immer offen drüber gesprochen und die hatten dann da auch viel Mitgefühl und also ich gehe da ansonsten offen mit um. Aber ich merke, also ich bin selber auch Lehrerin und das, was vorhin gesagt wurde, jedes 4. bis 7. Kind und wir haben natürlich überhaupt keine Möglichkeiten. Wenn man dann Verdacht hätte, dann muss man ja aufpassen, dass man selbst nicht angezeigt wird, weil die dann doch so eng zusammenstehen werden, dass es wahrscheinlich am Ende nicht rauskommt. Das, was die Psychologin auch gesagt hat, zwei wollten da das zur Anzeige bringen und die anderen nicht. Ja, und das ist diese, es wird immer noch so getan,
als ob das wirklich, es ist ja ungeheuerlich, aber es ist so präsent. Aber das wird nicht anerkannt. Und wenn man wirklich sagt, hier, dann sagen die anderen Kollegen schon, ach, hör auf, spinnst du? Und ja.
Über Formen, wie man in der Schule, wie man in solchen Zusammenhängen solche Fälle vielleicht tatsächlich behandeln sollte, sollen wir auf jeden Fall noch sprechen hier in unserer Sendung über Kindesmissbrauch. Wie schützen wir Kinder vor sexueller Gewalt? Frau Schulz, danke schön für Ihren Anruf. Sie können sich beteiligen, auch unter der E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Da hat uns eine Kinderärztin geschrieben, die gerne anonym bleiben möchte und hier von ihren Erfahrungen schreibt, selbst bei Kindern, bei denen es aus Gründen wie Verhaltensveränderungen oder psychosomatischen Symptomen, also wo das relativ deutlich wird, weil diese Kinder es auch schon sagen und sicher ist, dass das Kind missbraucht wird, wagen die Jugendämter und sogar die Gerichte oft nicht oder haben zu wenig Wissen, die Konsequenzen zu ziehen. Und auch ich laufe als Kinderärztin gegen die Mauern der Jugendämter und der Gerichte, schreibt sie aus ihrer Erfahrung. Wir hatten eben, unsere Hörerin, Frau Schulz hatte was von Anzeige gesagt. Da wollten Sie beide gerne nochmal drauf eingehen. Das hatten wir hier jetzt auch wieder so drin, was die Personen, die damit konfrontiert werden, machen sollen.
Ja, also mir war es einfach wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich, wenn man so einen Verdacht hat, dass es da ganz, ganz wichtig ist, sich vorab erstmal Beratung zu holen. Weil im Zweifelsfalle macht man auch viel falsch, wenn man zum Jugendamt geht und direkt eine Anzeige stellt. Also erstmal weiß man gar nicht, ist das das Richtige, will der Betroffene, ist das Kind, ist natürlich, kann sich in dem Sinne nicht äußern. Aber hier ist es eben einfach wichtig, nicht sofort den Schritt zu machen, ich habe einen Verdacht und zeige das an. Ne? Sie hatten eben schon mal das Hilfstelefon erwähnt, das ist eine wichtige Anlaufstelle, um sich da vorab eine Beratung auch erstmal zu holen, um zu gucken, ob es überhaupt das Passende ist. Ne? Mhm. Ja.
Also ich glaube, es ist wichtig, in sich diesen Gedanken zuzulassen und der macht uns alle wahnsinnig unruhig und Stress und wir wünschen uns zum Beispiel eine Lehrerin, die oder ein Lehrer sieht, das Kind muss jetzt schon wieder ins Wochenende, ich habe die große Sorge, dem wird da Gewalt angetan, damit geht es mir nicht gut, ich brauche Hilfe. Deswegen immer, immer, immer der Appell, holen Sie sich professionelle Beratung, sortieren Sie sich. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir wünschen uns ja dann eine schnelle Rettung eines Kindes und die geht oft so schnell nicht. Und mir haben viele betroffene Kinder erzählt, dass sie sich aber mit der Idee retten konnten, da gibt es diese Person, der habe ich mich anvertraut. Und jetzt klingt es vielleicht so ein bisschen zynisch, aber ich glaube, es ist wirklich wahr. Die betroffenen Kinder leben in ihrer Realität, die haben Wege gefunden, das in irgendeiner Form auszuhalten. Und wenn ich jetzt von außen irgendwie erratisch da reinschieße, dann macht der Täter vielleicht eine Drohung wahr oder die Täterin setzt das Kind weiter unter Druck oder es wird umgezogen oder. Das heißt also, ich muss mir relativ sicher sein, dass dann, wenn das öffentlich wird, auch die nächsten Schritte gegangen werden können. Und das ist blöderweise oft wahnsinnig kompliziert. Und die Kinderärztin sagt etwas nach wie vor sehr Wahres leider. Wir haben zwei Probleme. Wir haben Jugendämter, die nicht ausreichend personell ausgestattet sind und auch qualifiziert genug. Und wir haben vor allen Dingen Gerichte und Richterinnen, die überhaupt keine Ahnung haben.
Trotzdem weisen wir nochmal auf das Hilfetelefon hin. 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Artweiler. Schönen guten Tag, Herr Artweiler. Nee, Herr Artweiler ist nicht mehr am Telefon. Dann begrüße ich jetzt am Telefon Herrn Samuel. Schönen guten Tag. Herr Samuel?
Das ist die Frau
Samuel. Frau Samuel, Entschuldigung, ich habe den Vornamen falsch gedeutet.
Ja, klar. Ich wollte gerne wissen, woher der statistische Wert kommt. Jedes vierte Mädchen bzw. jeder siebte Junge erfährt im Kindesalter sexuelle Gewalt. Weil es jetzt rechnerisch auch nicht ganz zu der Info gepasst hat, in einer Schulklasse sitzen eventuell zwei Kinder pro Klasse, denen auch sexuelle Gewalt angetan
wird. Klären wir auf, Frau von Weil.
Also 20 Kinder, zwei, die betroffen sind, dann wäre es schon jedes zehnte. Also mich würde der Hintergrund interessieren, vor allem, weil man ja gar nicht alle Fälle kennt.
Genau.
Wie kommt die Zahl zustande?
Die Zahl, mindestens jedes vierte Mädchen, mindestens jeder siebte Junge ist betroffen, ist eine Gesamtschau sozusagen nationaler wie auch internationaler Studien. Die kommen alle zu demselben Ergebnis oder zu einem relativ ähnlichen Ergebnis. Das sind sogenannte Dunkelfeldstudien, in denen eben anonym gefragt wird. Und es geht dann auch gar nicht darum, haben sie angezeigt oder nicht, sondern haben sie das erlebt in ihrer Kindheit. Und die Zahl, nur 1% wird den Strafverfolgern oder Jugendämtern bekannt, ergibt sich eben aus der sogenannten Mikado-Studie, die 2015 veröffentlicht wurde und im Auftrag des Bundesfamilienministeriums durchgeführt wurde in Deutschland.
Okay, danke für Ihre Info.
Sehr gerne.
Danke für den Anruf. Ich begrüße am Telefon Frau Kauder. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hier ist Frau Kauder. Ich bin als Kind, also auch ich bin Betroffene. Ich bin als Kind in den 70er Jahren von meiner Mutter ausgeliefert worden an einen Freund. Meine Eltern waren verheiratet. Mein Vater ist dann, ja, 7 Jahre nachdem er erfahren hat, dass ich missbraucht worden bin, ist er gestorben. Für den war es ganz, ganz schrecklich, dass seine Tochter missbraucht worden ist. Also das ist das eine, das ist natürlich die Familienangehörigen, die nicht missbrauchen und das mitkriegen, dass das für die auch extrem belastend ist. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Aber das andere, was ich sagen will, wenn ich die ganzen Diskussionen verfolge um den Kindesmissbrauch. Es sind immer noch die Kinder verantwortlich dafür, dass der Missbrauch ans Licht kommt.
Ja.
Also wir sagen, warum hat das Kind nichts gesagt? Warum hat es sich keine Hilfe geholt? Mhm. Das habe ich auch vom Psychologen gehört. Ja, also die mir gesagt haben, warum haben sie denn damals nichts gesagt? Also
was
die Verantwortung.
Antworten Sie denn in so einem Moment?
Ich bin geschockt. In dem Moment bin ich echt geschockt und vor allem, wenn dann auch noch eine Schuldumkehr erfolgt. Das heißt also, das Kind hat ja selber Schuld, es hat ja nichts gesagt, es ist verantwortlich. Da wird eins vergessen, der aktive Part liegt immer beim Täter und bei der Täterin. Das sind die aktiven Personen und auch die Täter und Täterinnen senden eindeutige Signale aus. Und ich denke, wir werden in Zukunft nur dann Kinder vor Missbrauch schützen können, wenn wir genau uns anschauen, was tun die Täter, wie gehen sie vor, wie ist ihre Strategie. Ich habe mit vielen anderen Betroffenen auch sprechen können, genauso wie Frau Kriechel. Und wir haben festgestellt, dass die Strategie der Täter und die Intention der Täter oft sehr ähnlich ist. Und ich denke, wir müssen wirklich uns trauen als Gesellschaft, uns die Taten anzuschauen, uns die Täter anzuschauen, warum machen die das? Kann es nicht, wollen sie wirklich nur das Kind missbrauchen? Wollen sie nicht vielleicht auch so wie im Fall von meinem Vater, dem Vater ganz eindeutig damit Schaden zufügen? Da müssen wir gucken und nur so werden wir das in Zukunft auch verhindern können. Wir müssen uns die Täter angucken, wir müssen uns die Strategien angucken. Ich denke, die Polizei, die momentan in diesen ganzen Missbrauchsfällen ermittelt, die wird uns sagen können, was dort wirklich im Missbrauch passiert.
Frau Kauder, danke schön für diesen Anruf, der so viele verschiedene Dinge auch nochmal deutlich gemacht hat, nämlich zum Beispiel die Schuldumkehr und die Beweislastumkehr. Das sind so große Worte, aber im Thema Kindesmissbrauch, wie schützen wir unsere Kinder, von eminenter Bedeutung. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer hier im Gespräch. Mit mir im Studio ist die Diplompsychologin Julia von Weiler, die im Verein Innocence in Danger, eine weltweit operierende Organisation gegen sexuellen Missbrauch, Geschäftsführerin ist in Köln. Und Beate Kriechel, Köln stimmt gar nicht,
Berlin. Berlin. Es war mal Köln, aber jetzt Berlin.
Genau, und Sie waren auch in Köln tätig.
Genau.
Und Frau Kriechel kommt aus Köln, deswegen habe ich mich jetzt hier so verhaspelt. Beate Kriechel, gelernte Krankenschwester, die ein Buch veröffentlicht hat, Für immer traumatisiert, Leben nach dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Ich begrüße am Telefon Frau Seiler. Schönen guten Tag, Frau Seiler.
Guten Morgen aus München.
Guten Morgen.
Bin Psychotherapeutin in eigener Praxis und der Beitrag der Kollegin vorhin um 9:30 war der Auslöser anzurufen. Stichwort Schuldumkehr, wozu ich was sagen möchte, ist Schuldverschiebung auf die Mütter, ohne in Abrede stellen zu wollen, dass natürlich Mütter hinhalten müssen. Ich kann es an einem kurzen Beispiel konkretisieren. Ich habe im Moment eine knapp 60-jährige Patientin in Therapie, deren inzwischen Anfang 30-jähriger Sohn im Alter zwischen 7 und 9 Jahren missbraucht wurde im Hort, wo er nach der Schule hinging, durch den Zivildienstleistenden, den die Mutter kannte und sehr sympathisch fand, wie alle Teammitarbeiter dort auch. Und der Missbrauch ist erst vor 2 Jahren rausgekommen, wo der Sohn meiner Patientin es gewagt hat, zur Kripo zu gehen. Der entsprechende Täter wurde 14 Jahre schon gesucht. Er hat auch 3 Kinder umgebracht im Alter von 3 Jahren. Und meine Patientin hat erzählt, dass sie gemerkt hat, irgendwas stimmt mit ihrem Kind nicht. Und sie kam nicht dahinter. Sie war beim Schulpsychologen. Sie hat das Kind mit 10 Jahren in eine mehrjährige Kindertherapie gebracht. Nicht mal der Therapeut hat den blinden Fleck aufdecken können. Und das vielleicht doch zum Abschluss dieser kurzen Fallvignette. Der Kripo hat der Betroffene den Satz zitiert, er hatte nach über 25 Jahren noch all die Sätze des Täters parat. Er hat gesagt, wenn du redest, die Mutter hat fast in Sichtweite vom Hort gelebt, wenn du redest, töte ich deine Mutter. Mhm. Nachdem sie alleinerziehend war, hätte das Kind dann niemand mehr gehabt. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, wenn es um den Schutz der Kinder geht, natürlich Mütter müssen hingucken, aber wie die Hörerin kurz vor den Nachrichten schon sagte, man soll auf diese Männer gucken. Und was ich da alles gehört habe, hat mich, obwohl ich schon sehr lange in dem Beruf bin, derart empört. Und natürlich sieht man es nicht an. Die Patientin sagte, das war ein ganz sympathischer junger Mann. Da war der 19 und hat mit 17 das erste Kind schon umgebracht gehabt. Ja. Also
diese Mutter?
Das vielleicht noch ein letzter Satz. Das hat die Zuhörerin ja gesagt. Einfach die Männer angucken. Ja, das war mein Beitrag. Und ich finde Ihre Sendung wunderbar, nicht nur heute.
Dankeschön, Frau Seiler, für Ihren Anruf. Ich glaube, da herrscht Einigkeit. Mhm.
Absolut. Also das ist genau das, insofern vielen Dank, dass Sie es nochmal aufgegriffen haben, das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt die aktive Mitwisserschaft, da schaue ich wirklich aktiv weg. Und dann gibt es das Unvermögen, das zu erkennen, aus vielerlei Gründen. Und das ist wirklich kompliziert, die Täter und auch Täterinnen. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch Frauen, die aktiv Kinder missbrauchen, sind den Kindern gegenüber immer überlegen. Sie drohen, sie schmeicheln, sie machen was auch immer. Sie sind mächtiger. Die Kinder haben Angst und das Umfeld kriegt es nicht mit. Und diese Beschreibung des jungen Mannes ist eine ganz typische. Das war ein super netter Typ. Wir fanden den zwar irgendwie auch ein bisschen eigenartig, aber der war so super gut mit Kindern.
Apropos dieses, wir fanden ihn ein bisschen eigenartig. Also ich glaube, das ist etwas, auf das Sie immer wieder hinweisen, folge deinem Bauchgefühl.
Genau. Es gab mal so einen Satz, der hat mich ganz lange begleitet, der ist mir tollerweise bei irgendeinem Elternabend eingefallen. Da haben mir Eltern erklärt, ich wäre nicht so gerne mit dem alleine gewesen, aber der war so toll mit Kindern. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn Sie sich nicht wohlfühlen in der Gesellschaft dieses Menschen, egal aus welchem Grund, dann können Sie doch erstmal davon ausgehen, dass Ihr Kind vielleicht auch nicht wahnsinnig gut aufgehoben ist bei dem oder der.
Bei diesem Satz ist mir allerdings eingefallen mit diesem Folge deinem Bauchgefühl. Vielleicht muss man da aber unterscheiden, also bei sexualisierter Gewalt und diesem, ich wäre eigentlich auch nicht gerne mit dem in einem Zimmer, dass man dem wirklich folgt, weil auf der anderen Seite wissen wir aus Statistiken, die Kriminalität geht zurück und trotzdem fühlen sich viel zu viele Menschen, also gemessen an Verbrechen, die geschehen, haben Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Also da dieses Misstrauen, was wir unserer Umwelt gegenüber haben, ist ja offensichtlich so groß. Da habe ich so gedacht, ist das nicht in dem Feld auch? Also so was ist das für ein Bauchgefühl, was vielleicht auch durch Dinge getriggert wird, die dann auch wieder nicht stimmen. Aber
wenn wir uns ernst nehmen, wenn wir unsere Statistiken ernst nehmen und wenn wir ernst nehmen, dass 2 Kinder pro Klasse mindestens betroffen sind laut WHO, dann sind wir umgeben davon.
Dann ist das eigentlich umgekehrt.
Ja, umgekehrt. Wir tun anderen immer noch so, als wäre es nicht Alltag. Es ist Alltag. Und Johannes Wilhelm Röhrig, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, sagt, es ist ein alltägliches Risiko für Kinder in Deutschland, Opfer sexueller Gewalt zu werden. Punkt.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Katharina, die schreibt, sie habe 2 Töchter im Alter von 4 Jahren. Die Kinder leben im Wechselmodell. Das heißt also, sie haben 2 komplett getrennte Lebenswelten und unterschiedliche Bezugspersonen. Und nur im Kindergarten gibt es eine Überschneidung. Und im letzten Jahr hat sie festgestellt, dass bei einer Tochter der Intimbereich wehtat und gerötet war und sie sich auch nicht mehr waschen lassen möchte. Medial ist die Mutter sensibilisiert, macht sich sehr viele Gedanken und sagt, schreibt jetzt, ich versuche seitdem immer wieder locker und ohne Angst zu schüren, den beiden zu sagen, dass sie im Intimbereich niemand anfassen darf. Und sollte dies irgendwer tun, sie mir das unbedingt sagen sollen. Egal, was jemand anderer sagt, sie sollen sich keine Gedanken machen, es einfach nur erzählen. Ist dies falsch? Kann man es besser machen? Fragt Katharina.
Ich finde das ganz schwierig zu sagen, ist das falsch oder richtig. Sie macht es großartig, nämlich das Signal zu setzen, du kannst mit mir darüber sprechen, wenn es da etwas gibt. Man kann natürlich vielleicht sich noch überlegen, wenn man das wahrnimmt und sagt, der Intimbereich ist gerötet, das auch wirklich zu sagen und auch zu sagen, ich mache mir Sorgen, ich möchte, dass es dir gut geht und dass du gesund bist. Aber in diesem Fall möchte gar nicht so eine Ferndiagnose geben und vielleicht hat Frau Kriechel dazu auch noch mal was zu sagen. In diesem Fall würde ich wirklich sehr darum bitten zu sagen, rufen Sie das Hilfetelefon Missbrauch an oder gehen Sie auf hilfeportal-missbrauch.de. Da finden Sie Beratungsstellen bei sich in der Nähe und sortieren Sie sich und schauen Sie für sich, wo können Sie sich vielleicht vor Ort auch schon verankern und Hilfe finden, die Ihnen nochmal Unterstützung gibt, mit der Sie sich sortieren können, weil das ist wirklich ein richtig harter Zustand auszuhalten, auch dieses Unwissen.
Ja, das kann ich halt nur bestätigen. Ne? Wenn ich das nochmal aus der betroffenen Sicht sehe, man soll wirklich nicht unterschätzen, welche Wirkung auch so Drohungen der Täter haben. Ne? So, ich habe mir das gerade mal bildlich vorgestellt. Ich hätte es großartig gefunden, in einem Umfeld gewesen zu sein, wo mir signalisiert worden wäre, du darfst dich anvertrauen, du kannst dich anvertrauen. Und trotzdem hätte die Drohung des Täters bei mir, und es hat ja auch jahrelang gewirkt, dazu geführt, dass ich das so nicht hätte benennen können und nicht benannt hätte. Nur so.
Ja, Katharina, die Mailschreiberin, hat aber noch etwas anderes gesagt, nämlich wo sie sagt, ich versuche immer wieder zu sagen, ihr müsst euch nicht anfassen lassen. Niemand darf euch anfassen, wenn ihr das nicht wollt. Da gehen wir doch ein Stück davor. Also wie schützen wir unsere Kinder? Es wird doch immer wieder gesagt, Kinder stark machen, dass die sich nicht von jeder Tante irgendwie küssen lassen. Auch vielleicht von mir als Mutter nicht. Wenn sie nicht umarmt werden wollen, dürfen die sagen, nee, heute will ich nicht umarmt werden. Fass mich nicht an. Ich darf das nicht übel nehmen. Kinder, dieses Grenzen setzen.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, bitte.
Also das brennt mir immer so auf der Seele. Das ist natürlich richtig. Das ist richtig, dass man Kindern beibringt, dass sie Grenzen setzen. Weil das setzt ja genau da an. Täter suchen sich ihre Opfer aus, die testen an. Und wenn sie dann auf ein Kind treffen, was sagt, ich möchte das nicht oder ich, ne, und das mag ich nicht, dann fürchten die, okay, die wird vielleicht auch was erzählen, dann suche ich mir aber das nächste Kind. Also das setzt ja gar nicht an den Ursachen an. Mhm. Weil es nur das.
Aber es schützt erstmal mein Kind.
Es schützt das Kind, aber es führt nicht dazu, dass der Täter aufhört, Kinder zu missbrauchen. Mhm. Also wenn wir nach Ursachen gucken, müssen wir bitte schön auf die Täter gucken. Ne? So. Mhm. Nochmal das einfach auch zu sagen. So. Warum glauben Täter, dass sie agieren können und dass es keine Folgen hat? Also keine Folgen fürs Kind hat und vielleicht auch gesellschaftlich keine Folgen hat. Und da wird noch viel, viel zu wenig hingeschaut, was mit den Tätern ist. Ne?
Ich würde das gerne nochmal ergänzen wollen. Wir müssen uns schon klar machen, dass ein Kind, das Nein sagt, einem erwachsenen Menschen immer noch unterlegen ist. Und ich kann das Nein hören oder auch nicht. Punkt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es uns, wenn wir uns selber anschauen, für mich gilt es auf jeden Fall, ganz oft wahnsinnig schwer fällt, Menschen, die uns sehr nahe stehen, Nein zu sagen. Weil wir nämlich vorwegnehmen, die sind dann traurig oder beleidigt oder werden wütend oder also gerade Eltern oder engen Freunden oder Freundinnen, ist es nicht einfach, gegenüber Grenzen zu setzen.
Aber genau das meine ich ja. Genau. Das zu lehren, das vorzuleben, du darfst auch mir Nein sagen und ich bin dann nämlich nicht beleidigt.
Ja, aber das muss ich dann auch hinkriegen.
Ja,
ich muss dann auch ehrlich nicht beleidigt sein. Oder ich muss sagen, oh, jetzt bin ich kurz beleidigt, aber du hast trotzdem recht.
Ja, völlig recht. Ja, und wie gesagt, aber trotzdem, im Zweifelsfalle hält das die Täter nicht ab. Ne?
Genau.
Außer mein Kind sagt mir dann eben, der fragt mich immer. Also hat das Vertrauen dadurch eben zu mir gewonnen?
Ja, wie gesagt, aber dann ist das eigene Kind vielleicht geschützt, aber dann geht er vielleicht weiter. Also man muss dann trotzdem schauen, was ist mit dem Täter.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat Anja Röhl gewählt. Frau Röhl, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag. Was wollten
guten Tag.
Sie zum Thema?
Ja, ich wollte was zur Diskussion beitragen und zwar finde ich, dass es so schwierig ist bei dem Thema sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder verschiedene Begriffe, die man dazu sagt. Ich vermeide eigentlich das Wort Missbrauch. zu den Menschen, die davon nicht betroffen sind, klarzumachen, was da eigentlich passiert. Und daher ist es, glaube ich, auch so schwierig mit der Akzeptanz und dem Öffentlichen, wie vorhin beschrieben wurde, dass die Frau sagt, sie hätte, es würde ihr nicht geglaubt werden. Also dass Eltern nicht glauben, dass Geschwister nicht glauben, das ist ja eigentlich sehr, sehr typisch. Mhm. Und ich glaube, dass damit zusammenhängt, dass in diesem Fall die hauptsächlichste Zahl bewegt sich ja in den engen Familienkreisen. Also beispielsweise typisch ist eben Vater, Tochter, so wie bei uns in der Familie, also bei mir gelaufen ist. Und das Problem ist, dass hier die sexuelle Übergriffigkeit nach einer langen Phase der Liebe und Zärtlichkeit passiert. Und daher das Problem ist, dass das sozusagen erst im letzten Moment irgendwann für das Kind kippt in diese Situation der Überwältigung, wo sich das Kind hilflos fühlt, wo sich das Kind fremdbestimmt fühlt. Und dieser Moment ist eigentlich der eigentliche Gewaltmoment für das Kind. Und das ist schambesetzt. Und die anderen Menschen, also die Außenstehenden, stellen sich bei sexuellem Missbrauch eine Vergewaltigung eines Kindes vor, sozusagen. Und das passiert ja auch manchmal, nicht immer, aber manchmal. Und trotzdem, wenn man sich dieses davor nicht vorstellt, ist es für die meisten Außenstehende mit Ekelgefühlen, mit Abwehrgefühlen verbunden. Und aus diesem Grund wird es nicht geglaubt. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, einer Wahnsinnsschwierigkeit, die ich auch noch in die Diskussion werfen wollte. Wenn sich welche outen in einer Familie und es sind mehrere Betroffene da oder auch nicht mehrere Betroffene, sondern mehrere Kinder da und vielleicht einige davon nicht betroffen, da gibt es auch schon sehr viele öffentliche Bücher und Verlautbarungen drüber, dann haben wir das Phänomen, dass dieser Mensch, der sich outet, ausgeschlossen wird aus der Familie. Sehr, sehr gut in dem Film Das Fest zum Beispiel nachzuvollziehen. Und dieser Ausschluss erfolgt so grundsätzlich und ist auch verbunden oder motiviert durch Momente der Scham, des Ekels, weil sich die anderen schämen, dass sozusagen Außenstehende glauben könnten, dass sie einen Vater gehabt hätten, der sowas mit einem Geschwisterteil macht. Und ja, das ist noch schlimmer für die Betroffenen und deswegen outen sich so selten welche und deswegen verbergen das so viele Jahre lang, damit klarzukommen, dass sie dann in ihrer Familie isoliert sind, nie wieder sozusagen ihre Geschwister sehen oder deren Kinder. Ja, und das finde ich sehr, sehr traurig. In unserer Familie habe ich das auch erlebt und das ist ein Minenfeld in diesen Familien. Ja,
ja. Frau Röhl, danke für Ihre Offenheit. Hier stellt uns dann dieses Thema gerade, dass die Bezugspersonen eigentlich drohen wegzubrechen in einem Fall, wo man offen versucht. Ja,
ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Anlass, über vielleicht auch verschiedene Tätertypen oder Täterinnentypen zu sprechen und Vorgehensweise. Es gibt den einen Typus, den Frau Röhl gerade beschrieben hat, der das einbettet in Liebe und Zärtlichkeit und dann ist ein schmerzvoller Gedanke später, hat der eigentlich wirklich mich gemeint mit der Zärtlichkeit oder war das schon Vorbereitung der Tat, damit ich mich nicht wehre? Das ist wirklich ganz schmerzlich. Dann gibt es aber die Täter oder Täterinnen, die bewusst überwältigen, da gehört das zum Spiel und quasi zum Teil des Machtauslebens. Also es gibt verschiedene Tätertypen. Was allen gemein ist, wirklich allen Typen gemein ist, ist, dass sie die Verantwortung für die Tat auch auf die Schultern des Kindes legen. Mhm. Ja, damit und auch auf die Schultern des Umfeldes. Meine Frau hat nicht mehr mit mir geschlafen. Das ist ein wirklich ganz häufig vorkommendes Argument, das für nichts gelten sollte. Und dass, weil sie selber so schamlos vorgehen und den Intimbereich, wirklich den intimsten Teil des Menschen des Kindes berühren, diese ganze Scham auf den Schultern des Kindes liegt. Und wenn ein Missbrauch offenbar wird, und da ist es egal, ob in der Familie, in einem Fußballverein, in irgendeiner politischen Bewegung, egal wo, es spaltet immer, weil es immer die Menschen gibt, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Typ, aus welchen Gründen auch immer sie das sagen, dass dieser Mann, diese Frau zu sowas in der Lage sein konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, mit so einem Menschen verwandt zu sein oder befreundet zu sein oder auch nur mich mit in einem Raum zu befinden. Also schiebe ich das weit von mir und dann muss ich alle Schuld auf die Person schieben, die das öffentlich gemacht hat.
Unser Thema heute, Kindesmissbrauch, sexuelle Gewalt. Robin Draheim ist am Telefon. Übrigens wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, es sind die Namen durchaus nicht immer die Namen der tatsächlichen Anrufer, weil doch uns viele auch bitten, dass sie eigentlich anonym bleiben wollen. Ich grüße Sie ganz herzlich am Telefon.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass Sie mich noch reingenommen haben. Ich dachte schon, das würde nicht mehr klappen, weil es schon um den eigentlichen Punkt, den ich sagen wollte, geht. Ursache und Wirkung. Es wird in der ganzen Runde, jetzt merke ich, ganz deutlich unterschieden zwischen Opfer und Täter, was ja sinnvoll ist, dies tun zu wollen. Aber ich glaube, die Trennung ist nicht so klar, wenn man über das ganze Spektrum Misshandlung geht. Und da ich am Kinder- und Jugendtelefon auch berate, finde ich den Ansatz, da gibt es ein Theaterstück, Trau dich heißt das. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, wenn die Menschen, die Kinder lernen, einfach Nein zu sagen, ich will nicht, dann werden sie auch als Erwachsene ganz anders im Leben stehen. Mhm. Und den Ansatz finde ich richtig, zu gucken, Ursache, das muss geändert werden, dass die Menschen müssen selbstbewusster auftreten können. Und dann glaube ich, müssen wir uns auch, habe ich noch einen Punkt, Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt, wie man merkt, wenn man so lange zuhören muss, wann ist man dran?
Kein Problem.
Da war einmal ein Vater in der Runde hier, der sagte dann, naja, ich weiß ja gar nicht, wie das war. Die Tochter wurde vergewaltigt von ihrem Freund. Also wenn man sich das Bild, ich sage es deshalb, damit ich nicht irgendwie wieder in eine Täter- oder Opferrolle geschoben werde. Der Vater, finde ich, hat im Rahmen seiner Möglichkeiten vielleicht sogar gut geantwortet. Denn bei uns gilt ja auch, man muss zumindest erstmal beide Seiten hören. Und wenn man Jugendlicher ist, und da greife ich auf meine eigene Vergangenheit zurück, ich kann mich sehr gut erinnern, bei mir gab es das gar nicht. Ich war verunsichert, meine Freundin war verunsichert und klare Sachen gab es da überhaupt nicht. Und insofern ist in so einer Situation von Täter und Opfer zu reden, finde ich ein ganz großes Problem.
Ja, wobei die Dame, die geschrieben hat, sich ja als Opfer empfunden hat und das genau so an den Vater adressiert hat. Das sind eben genau die Themen. Wir hatten es schon. Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Draheim, dieses Nein-Sagen ist sicherlich die Basis für alles, aber beim Nein-Sagen lernen setzt wieder bei den Personen an, die sich bedrängt fühlen. Und es ist nicht immer durchzuhalten. Natürlich trotzdem ein sicherlich richtiges Konzept, was Eltern ihren Kindern beibringen sollten. Aber eben, ja, hatten wir, glaube ich, schon allen besprochen. Frau Meier am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Meier.
Ja, schönen guten Tag. Mich betrifft das Thema sehr aktuell. Und zwar hat meine zweijährige Tochter zum dritten Mal geäußert, Mama, nicht Finger rein. Worauf ich dann also letztlich beim dritten Mal reagiert habe und zur Kita gegangen bin. Meine Tochter hat, also es ist ein schlimmes Thema, dass ich habe Bauchschmerzen und ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin am Montagabend, hat sie das dritte Mal geäußert. Und das war immer in der Windelsituation, also ich habe sie gewickelt und dann hat sie das geäußert. Und das kam mir mal sehr komisch vor, vom Gefühl her so. Dann habe ich nachgefragt. Ich so, ja. Und dann nannte sie den Namen des Jahrespraktikanten, der dort ist. Ich so, wer macht das denn noch da rein? Und ich hatte das Gefühl, ich stelle die falschen Fragen, weil ich sagte, ja, macht das Mama? Ja. Macht das die? Ja. Und wer macht das noch? Und dann sagte sie halt diesen Namen. Und ich bin dann am nächsten Tag nach einer schlaflosen Nacht dorthin gegangen zu den Erziehern, habe das alles so wiedergegeben, wie es war. Und das ging dann auch zur Leitung. Es gab dann Gespräch untereinander. Am nächsten Tag auch dann mit dem Betreffenden zusammen, der sehr ängstlich auf einmal war und sich Sorgen um sein ganzes Leben gemacht hat. Und ich hatte eher das Gefühl, dass die gemeinsam, also so, ja, der wechselt hier keine Windeln. Die Erzieherin sagt einmal, er selbst sagt, ich habe das nur zweimal getan. Und dann drückte man mir eine Nummer in die Hand, also vom Kind im Zentrum, wo ich mich dann auch gemeldet habe, wo ich dann jetzt nächste Woche einen Termin habe. Aber, und dann hat man sich halt dort gewundert, bei Kind im Zentrum, dass er noch da ist und nicht beurlaubt wurde, weil das sozusagen nach dem Kinderschutzkonzept eigentlich so üblich sei, dass sozusagen erstmal zum Schutz des Kindes und des Täters, der, solange der Verdacht im Raum steht, beurlaubt werden müsste. Und ich habe sie halt jeden Tag jetzt mit Bauchschmerzen hingebracht. Und also ich frage sie jeden Morgen, ich habe gesagt, sollen wir einen schönen Tag verbringen oder sollen wir in die Kita gehen? Und sie sagt halt, Kita gehen. Und aber dieser Satz, der hat mich innerlich so erzittern lassen, seitdem bin ich nicht mehr ich. Ja.
Ja, Sie sind dem jetzt aber nachgegangen. Also Sie haben gehört, was Ihre Tochter gesagt hat. Sie haben es wahrgenommen, ein zweijähriges Kind. Frau von Weiler, was ist Ihre Situation?
Ja, großartig. Großartig, sie sind berührt, es ist wahnsinnig schwer, ihre Tochter ist noch so klein, das macht es irre kompliziert und das, was sie beschreiben ist, wie sie dann dennoch an ihre Grenzen stoßen und offensichtlich die Kita ja auch an ihre Grenzen stößt. Das Schutzkonzept würde natürlich sagen, man muss den potenziellen Täter oder die potenzielle Täterin erstmal beurlauben, um Klarheit herstellen zu können. Davor scheuen sich viele, weil es gleichgesetzt wird mit einer Vorverurteilung. So, da spielen dann wieder ganz viele Sachen eine Rolle, die erstmal keine Rolle spielen sollten. So ein junger Mensch hat natürlich Angst, mit so einem Stigma belegt zu werden. Gleichzeitig ist das eine total berechtigte Sorge. Mir fallen spontan zwei Dinge dazu ein. Gut, dass Sie dieses Gespräch haben. Holen Sie sich weiterhin Hilfe, holen Sie sich auch für sich Unterstützung. Da ist mir eingefallen Wildwasser, die bieten auch gute Beratungen für Mütter an. Und das Zweite ist, dass wir per se, also sie hat nun diesen Namen genannt, des Jahrespraktikanten, wir gehen per se immer davon aus und das sagen dann auch viele Kitas, nein, die Männer dürfen bei uns nicht wickeln und vergessen darüber, dass auch Frauen durchaus sehr grenzüberschreitend sein können und Kindern sexuelle Gewalt antun können. Das heißt, ich würde mich gar nicht erstmal nur so fokussieren auf den Jahrespraktikanten, sondern grundsätzlich sagen, ich kriege hier ein verstörendes Signal. Es ist aber nicht Ihre Aufgabe als Mutter, sondern das ist dann Aufgabe einer Beratungsstelle, Sie dabei zu begleiten. Aber ich will nur noch mal sagen, auch Frauen tun Kindern Gewalt an und durchaus auch in Kitas.
Wir haben jetzt hier mehrfach das Wort Schutzkonzept. Ja. Bitte erläutern Sie einmal, was ist ein Schutzkonzept in Schulen oder Kindergärten?
Genau, also der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs hat keinen Raum für Missbrauch ins Leben gerufen und hat mit allen Bundesländern Vereinbarungen getroffen, dass Schulen und auch Kitas sich sogenannte Schutzkonzepte geben sollen. Das heißt, Orte, an denen Kinder sind, nicht nur Familien, sondern natürlich auch Kindertagesstätten oder Schulen oder Sportvereine oder sind natürlich auch potenzielle Orte, an denen sie Gewalt erleben können. Das heißt, ich muss als Schule oder als Sportverein mir ein Konzept überlegen, wie schütze ich Kinder und was machen wir vor allen Dingen, wenn ein Kind sich uns mitteilt und wenn jemand aus unseren eigenen Reihen Kindern sexuelle Gewalt antut. Und dann gibt es den Missbrauchsbeauftragten, so heißen die oft, oder Präventionsbeauftragte. Es werden sogenannte Handlungspläne entwickelt. Also ich habe einen Verdacht, dann wende ich mich an Sie und Sie geben das dann weiter an wen und wann wird die Beratungsstelle eingeschaltet.
Und die Pläne sind eingeführt und bekannt.
Ja. Naja, das ist immer
die große Frage. In dieser Schule, die das Schutzkonzept hat, meine
ich. Mehr oder minder, so will ich es mal sagen. Und was ich politisch schwierig finde, ist, dass Bundeskultusministerien der Bundesländer sich entscheiden zu sagen, ja, unsere Schulen sollen das machen, aber die wenigsten Bundesländer dafür dann auch Geld in die Hand nehmen. Das heißt, es werden keine Freistunden dafür freigeschaufelt für Lehrkräfte oder Erzieherinnen. Die müssen das alles noch on top machen und sollen sich jetzt auch noch zu diesem Thema fortbilden. Ich finde, wenn ich ein gutes Schutzkonzept haben will, dann müssen es alle begriffen haben. Das heißt, ich muss alle fortgebildet haben. Ich muss genügend Leute haben, die ausgeruht und wach genug und ausgebildet genug sind, sich um dieses Thema dann auch zu kümmern und nicht nebenbei in einem Megastress.
Frau Meier, danke für diesen Anruf. So haben wir das mit dem Schutzkonzept auf jeden Fall einmal erwähnen können und Ihnen viel Kraft da weiter auf dem Weg. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es um Kindesmissbrauch. Mit mir im Studio sind Julia von Weiler und Beate Kriechel. Und am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Antweiler. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott. Zunächst, ich bin fast missbraucht worden von einem Mann in einem Neubau und dann wurde es mir unheimlich und ich konnte mich mit dem Mittagessen, zu dem ich schnell nach Hause müsse, der Gefährdung entziehen. Das andere war subtiler Missbrauch, der ebenfalls vorliegt. Ich schlief bis zu meinem 10. Lebensjahr neben meiner Frau Mutter auf einer Klappcouch, Ehebett ähnlich, denn sie hatte keinen Mann. Das Weitere ist, vorbeugen können wir nur eine Initiation ins Erwachsensein anbieten, denn mit der Aushändigung eines Ausweises mit 18, auch mit 21, ist kein Mensch erwachsen. Naturvölker, die gern von oben herab abgewertet werden, haben noch Initiationen, sowohl in die Weiblichkeit als auch in die Männlichkeit. Und der Hauptpunkt, den ich habe, ist die Körperschändung über einen nichtchristlichen Mythos von Adam und Eva. Die erkannten einander, schämten sich, dass sie nackt waren. Scham. Mhm. Ist kein Gefühl, das ist eine Emotion, da ist Wut, Angst und Trauer vermischt, und bedeckten ihre Blöße, ja, und damit sie nicht gesehen werden vom Mannesgott, Herr genannt. Das andere ist, in der Saunaumkleide, in der ich regelmäßig bin, ein junger Mann, Körper enthaart, nach einer Weile frage ich ihn, darf ich Sie was fragen, sind Sie einer Chemotherapie anheimgefallen? Nein, wieso? Ja, sie haben überhaupt keine Haare, Wimpern, nirgendwo. Mhm. Und da frage ich, weshalb? Die hat er sich rasiert, damit er nicht so animalisch ist.
Herr Antweiler, klären Sie uns auf was wollen Sie hinaus?
Ich will hinaus, dass die Täter keine erwachsenen Menschen sind und dass sie sich an den noch nicht gefallenen, in Anführungszeichen, sexuell erwachten, von der Schlange verführten Knäblein und Mägdelein schadlos halten, denn das ist dann keine Sünde. Das ist eine völlig verquere Welt und Selbstanschauung, und da ist die Liebesstörung auf allen Ebenen völlig durcheinander geraten. Denn ein Erwachsener, und das bin ich zum Beispiel, ich würde mich nie, ein Kind interessiert mich sexuell überhaupt nicht. Ja, da ist eine Retardierung, da ist jemand stehen geblieben und nie wirklich erwachsen geworden.
Herr Antweiler, danke für die Aspekte, die Sie hier eingebracht haben. Wir wollten über Täter. Herr Antweiler hat jetzt versucht, sich in Täter hineinzuversetzen. Auf Täter schauen wir zu wenig, Frau Kriechel, sagen Sie.
Ja, also ich möchte jetzt, für mich ist es natürlich schwierig, ich möchte mich auch nicht in die Situation eines Täters hineinversetzen, ne, gerade nicht als Betroffene. Und trotzdem steckt ja, und deswegen finde ich es trotzdem wichtig, genau zu den Tätern zu gucken. Aber weniger so, ich meine, ich bin eben keine Psychologin, da kann Frau von Weiler mehr zu sagen. Mir geht es mehr aber eher um die gesellschaftliche Dimension. Ne, das habe ich eben, wie vielleicht auch schon mal gesagt, aber es ist halt wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir einfach, aus meiner Sicht gibt es im Moment eine Kultur, eine gesellschaftliche Kultur, sei es jetzt Familie und Gesamtkultur, das hängt ja alles miteinander zusammen, das kann man ja nicht trennen, in der es den Tätern im Moment einfach leicht gemacht wird, Täter zu sein. Also die müssen kaum Konsequenzen fürchten, und ich finde, wir müssen eben dahin kommen, dass wir eine Kultur haben, wo das eben nicht so ist. Ne? Wo auch, das ist ja im Moment so, dass Betroffene sich nicht trauen, hinauszugehen, sich mitzuteilen, und das kann eigentlich nicht sein. Ja. Also nicht ich als Betroffene muss mich schämen und darf mich nicht trauen, sondern es muss genau umgekehrt werden.
So, ne? Ich muss mich schämen, Täter zu sein.
Ja.
Frau von Weiler, wie kommen wir dahin zu dieser?
Ich glaube, dass wir da schon auf dem Weg sind. Der ist aber noch sehr lang. Und wenn ich es aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlich einbette, dann sind wir zwar auch schon emanzipiert, aber wir leben schon auch immer noch sehr in Zeiten des Sexismus. Die MeToo-Debatte hat das gezeigt. Es ist immer noch ganz schwer zu sagen, hier wird Macht missbraucht. Wir wünschen uns alle, wir wären die Heldinnen und Helden, das anzuprangern, aber es fällt eben schwer, das anzuprangern. Und was ich wirklich auch total interessant finde, ist, wenn wir uns Prävention anschauen, also diese großen Kampagnen, die es gibt, dann richten die sich immer an die Kinder, an die Betroffenen, an das Umfeld, die stark zu machen, sich zu wehren. Aber ich kenne keine ausgeklügelte, gute Kampagne, die sagt, ey, das ist vollkommen uncool, das zu machen. Und du bist, das darfst du nicht, lass das sein. Sondern es wird versucht, mit ganz viel Verständnis auf Täter und Täterinnen einzugehen. Da, wo ich Prävention tatsächlich sehe, und das ist, glaube ich, das, wo wir gut hinkommen müssen, ist, wenn ich beobachte, dass Kinder schon sich eigenartig entwickeln und übergriffig werden oder Jugendliche, ja, also das Thema Sexualität, wie probiere ich mich aus, und dann habe ich jugendliche Mädchen oder Jungen, die zu weit gehen, dann muss ich das bitte da schon gleich klar benennen und an ihrer Seite bleiben, um sie, sie quasi vor so einer schwierigen Entwicklung zu bewahren. Aber das heißt, ich muss hingucken, ich muss mich trauen, das anzusprechen und auch was zu tun, und das ist oft schwer.
Also so nach dem Motto, Grabschen ist uncool, ja. Das tatsächlich, ja. beibringen. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Erzieherin, die schreibt, wir machen seit einigen Jahren hier in Hamburg schon ein Präventionsprojekt mit Vorschulkindern. In der Kita zum Beispiel sexualisierte Gewalt an Kindern heißt das. Dieses Projekt beinhaltet Fortbildung für das gesamte Team. Das war vorhin ja auch angeklagt worden. Einen verbindlichen Elternabend zu dem Thema und auch zur Durchführung des Projekts. Dann sind nämlich auch die Eltern als Verantwortliche mit im Boot. Und dieses Projekt wird dann 4 bis 6 Wochen, schreibt uns die Hörerin, noch einmal aufgefrischt. Es wird mit Büchern, Spielen, Liedern, Gesprächen das gesamte Projekt durchgeführt und sie sei jedes Mal begeistert, wie viel Spaß das eigentlich schwere Thema machen kann.
Ja, das geht. Wir haben ganz viele unterschiedliche Präventionsprojekte. Wir haben jetzt gerade für den Berliner Senat, für die Landeskommission gegen Gewalt Berlin, einen interaktiven Parcours für Dritt- und Viertklässler zum Thema Cybergrooming. Also jetzt gehen wir auch noch ins Internet. Täter und Täterinnen versuchen, Kinder online zu manipulieren, zu besprechen. Da sprechen wir über heikle Themen, aber die Kinder haben eine Menge Spaß. Die erzählen uns ganz viel. Da ist richtig, da rockt die Butze. Und wenn wir sie hinterher fragen, wie hat es euch gefallen, dann können sie auch benennen, wo sie Sachen unheimlich fanden. Aber warum das auch wichtig ist, das zu wissen. Und die gehen mit einer großen, begeisterten Stärke heraus, von der wir dann natürlich hoffen, dass sie sich in den Alltag übertragen lässt. Und wir geben auch ganz viel Material mit an die Schulen und auch für die Eltern, damit es dann eben in den Alltag eingebettet werden kann. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Das ist nicht eine Kampagne, es ist nicht ein Nachmittag oder Vormittag. Es muss selbstverständlich in den Alltag einfließen, überall, wo Kinder sind.
Weil wir das Thema Internet genannt haben, wollte ich unsere Hörerin Hanna nochmal begrüßen. Hanna, schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Ich glaube, Internet war auch Ihr Thema in dem ganzen Bereich.
Internet nicht, sondern es gibt so Telefonlines, da kann man als Mann anrufen und virtuell am Telefon seine sexuelle Neigung ausleben. Ein Freund von mir, jetzt Journalist, der hat da auch schon recherchiert und die konnten tatsächlich auch einen Täter dingfest machen. Hinweis ist, also ich bin da auch ab und zu mal drauf. Und es gibt da wahnsinnig viel Männer, die Frauen mit Kinder suchen, mit Anhang suchen. Und das ist ein Dunkelfeld. Das ist so gruselig, was sich da abspielt. Und mein Problem ist halt irgendwie, dass die Polizei, die sind unterbesetzt, die können dem nicht nachgehen. Da muss man natürlich dann auch undercover arbeiten. Aber es ist erschreckend, wenn man da reinhört. Wir haben das auch schon zu zweit gemacht, was da alles los ist. Und man kann davon ausgehen, egal an welcher Tageszeit man dort drauf geht, gibt es mindestens 3 bis 5 Männer, die dort versuchen, ihren Neigungen aktiv nachzugehen. Mit Treffen, mit Verabredungen und all dem, was dazu gehört. Und ich finde, das ist etwas, was überhaupt nicht bekannt ist. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Und ich möchte auch der einen Dame noch sagen, die auch immer, mir geht's genauso. Ich finde auch, ich bin selber auch Opfer, es wird viel zu wenig über die Aktivitäten der Täter gesprochen und wie perfide die vorgehen. Also da kommen auch so Sätze wie, ich habe extra eine Frau geheiratet, die ein Kind hat. So. Also da ist auch die Schamgrenze oder weil es ja natürlich anonym ist, wie im Internet auch. Erschreckend gering und sehr direkt.
Also viel genauer auf die Täter gucken und sich da nicht immer die Verantwortung zu selbstbewussten Opfern
schieben. Ja, und auch dem mal nachgehen, was es alles für Foren gibt, in denen diese Täter unterwegs sind und wie gut die organisiert sind. Das ist irgendwie nicht mal, sicherlich findet das auch im engeren Familien- und Freunde, also ich bin sehr Sie merken das wahrscheinlich, das findet nicht nur im engeren Freundesfamilienkreis statt, sondern das ist organisiert. Das ist ein organisiertes Missbrauchsverbrechen und die werden sich sicherlich auch untereinander sicher, guck mal, wenn du da anrufst. Ne? Und das sind Dinge, über die wird überhaupt nicht gesprochen.
Aber
wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ja, kommen wir zu diesem Thema.
Ja.
Und es ist ein Politikum, weil wir zu wenig Kapazitäten anbieten gesellschaftlich, um genau diesen Dingen nachzugehen.
Ein wichtiger Anruf, dass Sie dieses Thema jetzt hier dann nochmal so gesetzt haben. Dankeschön dafür.
Ja, sehr gern.
Ich begrüße am Telefon Herrn Gurt. Schönen guten Tag, Herr Gurt.
Guten Morgen in die
Runde. Guten Morgen.
Frankfurt Sie möchten am Main.
Sich ja. zum Thema, wie schützen wir Kinder vor sexueller Gewalt äußern?
Ja, Prävention ist das Thema. Mhm. Ich bin tätig hier in der Berufsvorbereitung, bin angestellt bei der Bauwirtschaft, unter dem Thema Recruiting, Nachwuchsgewinnung für die Bauwirtschaft. Und da bin ich auch in vielen Gremien in der Stadt Frankfurt, in der Jugendhilfe und so weiter unterwegs. Mhm. Und wir diskutieren immer, dass man doch auch bedenken muss, dass Menschen mit pädophilen Neigungen natürlich in diese Berufe hinein wollen. Erzieher, Chorleiter, auch im kirchlichen Bereich und so weiter. Also überall dort, wo Kinder dann gepflegt werden, im Kindergarten und so weiter, müssen wir davon ausgehen. Und das sehen wir ja auch an dem, was dann so passiert. Mhm. Dass die da auch sind. Und wir haben überlegt, dass es vielleicht klug wäre, auch im Zuge der Ausbildung, des Studiums, der Gewinnung von Nachwuchs, dort vielleicht mal eine Testung zu entwickeln. Also ich habe mal einen Medizinertest durchlaufen, da bin ich 6 Stunden lang getestet worden. Und es muss doch möglich sein, eine Testung zu entwickeln, wo man vielleicht von vornherein schon diesen Personenkreis herausfiltert. Und vielleicht auch Menschen, bei denen man dann im Zuge eines dieses Testes feststellt, da sind pädophile Neigungen vorhanden, von denen diejenigen vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, ich gehe davon aus, dass es auch viele gibt, die da unbewusst in die Richtung sich entwickeln, denen natürlich auch gleich ein Hilfsangebot machen könnte. Ja. Sagen könnte, hör mal zu, wir haben das und das festgestellt und wir haben Möglichkeiten, das vielleicht irgendwie mit psychologisch, mit einer Therapie oder sonst wie, ihnen da auch zu helfen.
Frau von Weiler, was...
Das fehlt es irgendwie.
Also es gibt, ich glaube, die katholische Kirche denkt darüber nach. Das ist schon auch sinnvoll. Wir müssen nur, jetzt haue ich so ein bisschen Dämpfer rein, uns klar machen, dass nicht jeder Mensch mit einer pädophilen Neigung zwangsläufig zum Täter wird und vor allen Dingen nicht jeder Mensch oder Täterin und nicht jeder Mensch, der Kinder missbraucht, pädophil ist. Das ist das Nächste. Über die Hälfte der verurteilten Missbraucher in den Gefängnissen ist nicht pädophil. Das sind sogenannte Ersatzhandlungstäter, die das eben benutzen, um Macht und Dominanz auszuleben. Da wird es dann komplizierter. Aber was ganz wichtig ist, sich nochmal klar zu machen, das sagte auch die Hörerin vorher nochmal, Täter und Täterinnen sind organisiert und wir wissen, die Fälle Lüchte oder jetzt Bergisch Gladbach, die Medien beherrschen, zeigen da genau das. Der Missbrauch beginnt in der Familie, aber die Familie ist mit anderen Tätern verbandelt. Es beginnt, die organisierte Kriminalität beginnt zu Hause vor der eigenen Tür. Wir waren beteiligt an einer internationalen Studie zum Thema organisierter Missbrauch und da haben 58% der Betroffenen gesagt, an diesem Missbrauch war ein enges Familienmitglied beteiligt. Das bedeutet eben Jugendämter, Beratungsstellen. Wir alle müssen an dieser Stelle genauer hinschauen, um dann solche Netzwerke früher auszuhebeln. Wir müssen nicht nur im Internet und auf Flirtlines schauen, sondern wir müssen vor allen Dingen ansprechbar sein in Jugendämtern und Fachberatungsstellen für dieses Thema. Und das sind wir tatsächlich noch viel zu wenig, weil wir uns diese Dimension überhaupt nicht mehr vorstellen wollen.
Herr Gurt, danke für Ihren Appell hier bei uns in der Sendung. Ich begrüße am Telefon als letzten Hörer, wenn ich jetzt auch noch mal auf die Taste komme, Herrn Groß. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin beim Hören Ihrer Sendung auf erinnert worden eigentlich an eine Studie zum Thema moralische Urteile, die herausgefunden hat, dass Menschen interessanterweise vehement sozusagen Position A vertreten und dann im Nachhinein die Position wechseln und dann vehement Position B vertreten. Und da dachte ich, dass wir sowohl Tätern als Opfern als auch sozusagen dem Umfeld nicht so eine moralische Konsistenz unterstellen dürfen. Und als Lösung, das mag vielleicht auch kritisch gesehen werden, aber ist mir sowas Ähnliches wie Zivilcourage eingefallen. Mhm. Also dass tatsächlich alle möglichst offen, möglichst ehrlich, möglichst direkt, ob das Umfeld, Täter oder Opfer sind, das Thema versuchen, in irgendeiner Art und Weise anzusprechen. Trotz der Stigmatisierung, die ja auch schon durch eine andere Hörerin genannt wurde.
Ja. Herr Groß, Dankeschön für Ihren Anruf. Ich möchte zum Schluss der Sendung gerne von Ihnen, Frau Kriechel, auch nochmal wissen, Sie sind jetzt mit Ihrem Buch eben ja offen an die Gesellschaft herangetreten. Mhm. Mit welcher Erfahrung jetzt?
mit der Erfahrung, dass das sehr, sehr, sehr begrüßt wird. Also natürlich seitens von Betroffenen. In dem Buch wird ja eine ganz große Bandbreite auch aufgezeigt. Da geht es um Ursachen, da geht es um Folgen, da geht es um Familienkonstrukte. Also von Betroffenen wird es begrüßt. Vor allen Dingen auch der Ansatz ist ja auch, das war eine schlimme Erfahrung, aber mit entsprechender Hilfe kann man das auch schaffen. Das ist so die eine Seite. Und ich stelle aber auch fest, dass das auch vor allen Dingen von Leuten begrüßt wird, die sich bisher nicht getraut haben, über das Thema zu sprechen. Und die sagen, dass das Buch geholfen hat, dass sie einen anderen Einblick bekommen und dass es leichter macht, über das Thema ins Gespräch zu kommen. Hm. Und wenn das Buch das schon schafft, dann ist das schon ganz großartig. Ne?
Wir möchten den Titel, den möchte ich am Ende auch nochmal nennen, ja. Für immer traumatisiert, Fragezeichen, Leben nach dem sexuellen Missbrauch in der Kindheit, eben von unserem, von meinem Studiogast Beate Kriechel. Frau von Weiler, Sie nach ja, jetzt 30 Jahren in dem ganzen Feld der Beratung. Entwickelt sich was?
Ja, ich glaube, es entwickelt sich was. Und ich habe Hoffnung, die Mikado-Studie, die ich vorhin schon erwähnte, hat neben vielen schwierigen Zahlen auch folgende Zahl zutage gebracht. 80% derer, die sich mitgeteilt haben, haben damit eine positive Lebenserfahrung gemacht. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Jetzt wünschte ich mir, nicht nur ein Drittel, sondern zwei Drittel würden den Weg finden, sich mitteilen zu können. Und auch die würden zu 80-95% damit eine gute Lebenserfahrung machen. Dann haben wir schon eine Menge gewonnen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben, auch eine Sendung wie heute diesem Thema zu widmen. Dafür Ihnen vielen Dank.
Ja. Wir bedanken uns vor allem, oder ich möchte mich vor allem bedanken bei all denen, die so offen hier auch angerufen haben und ihre Geschichten geteilt haben. Dann haben wir genau das wieder erlebt, was Sie gerade sagen. Man hört davon, dass etwas erzählt wird in der Öffentlichkeit. Dazu gehört sehr viel Mut und gibt vielleicht dann anderen auch den Mut. Vielleicht sagen wir zum Schluss nochmal dieses Hilfetelefon 0800 22 55 530. Auf unserer Internetseite www.deutschlandfunkkultur.de haben wir auch Links eingestellt, die auf jeden Fall da Ihnen wahrscheinlich weiterhelfen. Sexueller Missbrauch, wie können wir unsere Kinder schützen, war unser Thema hier. Ich bedanke mich bei der Autorin Beate Kriechel und bei Julia von Weiler vom Verein Innocence in Danger. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.